Ihr kennt sicherlich den Begriff Schaulustige. Menschen, die Zeugen eines Unfalls, einer Katastrophe oder sonstiges Ereignis sein wollen, ohne aber von diesem direkt betroffen zu sein oder da helfen zu wollen. Andere Menschen dagegen wollen lieber ganz woanders sein, als eben bei diesem schrecklichen Ereignis, weil sie eben auch von diesem Ereignis betroffen sind, weil sie darunter leiden. Um solche unfreiwilligen Zeugen geht es mir heute in meiner Predigt. Zeugen, die die Kreuzigung unseres Herrn Jesus Christus direkt miterlebt haben, die aber sicher lieber an irgendeinem anderen Ort Jerusalems oder gar Israels sein wollten. Es sind drei Menschen, die Jesus leiden und sterben haben sehen, die es direkt erlebt haben und ihre Reaktion auf diese Katastrophe der Menschheit. Das wollen wir uns einmal näher betrachten. Ich lese uns aus Markus Kapitel 15, die Verse 21 bis 32, allerdings nicht alle. Markus Kapitel 15 ab Vers 21. Teils haben wir es eben schon gehört und ich werde das auch nur wiederholen, damit wir das besser im Gedächtnis haben. Markus Kapitel 15, Vers 21. Und sie zwangen einen Vorübergehenden, der vom Feld kam, Simon von Kyrene, den Vater von Alexander und Rufus, ihm das Kreuz zu tragen. Mit ihm ist Jesus gemeint, das ist uns klar. Und sie brachten ihn auf den Platz Golgatha, das heißt übersetzt Schädelstätte. Und weiter, Vers 27 bis 32. Und mit ihm kreuzigten sie zwei Räuber, einen zu seiner Rechten und einen zu seiner Linken. Da wurde die Schrift erfüllt, die spricht, und er ist unter die Gesetzlosen gerechnet worden. Und die Vorübergehenden lästerten ihn, schüttelten den Kopf und sprachen, ha, der du den Tempel zerstörst und in drei Tagen auferbaust, rette dich selbst und steige vom Kreuz herab. Gleicherweise spotteten auch die obersten Priester untereinander samt den Schriftgelehrten und sprachen, andere hat er gerettet, sich selbst kann er nicht retten. Der Christus, der König von Israel, steige nun vom Kreuz herab, damit wir sehen und glauben. Auch die, welche mit ihm gekreuzigt wurden, schmähten ihn. Und Lukas 23, 39 bis 43 möchte ich noch einmal wiederholen. Lukas Kapitel 23, einer der gehängten Übeltäter aber lästerte ihn und sprach, bist du der Christus, so rette dich selbst und uns. Der andere aber antwortete, tadelte ihn und sprach, fürchtest auch du Gott nicht, da du doch in dem gleichen Gericht bist? Und wir gerechterweise, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und er sprach zu Jesus, Herr, gedenke an mich, wenn du in deiner Königsherrschaft kommst. Und Jesus sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Es gab viele Menschen, die die Kreuzigung erlebt und völlig unterschiedliche Motivationen hatten, dabei zu sein. Die einen, Priester und Pharisäer, freuten sich, weil der Querulant Jesus, der ihren Ruf, ihre Stellung beim Volk untergrub, endlich seinem Ende zuging. Andere, die der Herr im Gewissen getroffen hatte, wie zum Beispiel den reichen Jüngling, hofften auf inneren Frieden, da Jesus ja anscheinend doch nicht der im Recht war. Einige wenige litten mit dem Herrn, zum Beispiel die Frauen, die unterm Kreuz standen, weil sie in ihm den Heiland erkannten und ihre Hoffnung scheinbar zunichte gemacht wurde. Aber auf drei mit völlig anderer Motivation wollen wir unser Augenmerk richten. Zwei, die mit Jesus gekreuzigt wurden und einer, der für Jesus das Kreuz eine Strecke tragen musste. Keiner dieser drei war freiwillig in dieser Situation, obwohl die beiden Räuber schon selbst verantwortlich waren für ihre Lage, nennen wir es einmal so. Simon von Kyrene, war überrascht von der Kreuzigung. Er war unter das Kreuz gezwungen worden, wie wir gelesen haben. Aber alle drei waren Zeugen wider Willen und alle drei reagierten unterschiedlich auf Jesus. Einmal der erste, der hochmütige Zeuge, der sagte, bist du der Christus, dann rette dich und uns. Dann der zweite, ich möchte ihn mal der überführte Zeuge nennen, das war der erkannt hatte, der zweite Gekreuzigte. Und als letztes der gezwungene Zeuge, Simon von Kyrene. Seltsame Zeugen, möchte man sagen. Denn eigentlich wollten sie mit Jesus ja nichts zu tun haben. Sie hatten ganz andere Probleme und hätten sicher gerne auf die Begegnung mit Jesus verzichtet. Ich habe jetzt keine Zeit für solch was. Komm ein anderes Mal oder besser gar nicht wieder. So könnten diese Männer gesprochen haben, wären sie nicht unter das Kreuz gezwungen worden. Kann das heute auch noch passieren? Kennen wir das vielleicht? Bist du vielleicht einer, der mit Jesus eigentlich nichts zu tun haben will? Vielleicht wurdest du unter das Kreuz gezwungen, weil deine Eltern dich immer mit zum Gottesdienst nehmen oder dein Nachbar, dein Kollege zu den unmöglichsten Gelegenheiten von Gott und Jesus spricht. Du kannst nicht weglaufen, wenn du auf Arbeit bist. Du musst deine Arbeit trotzdem tun. Aber dem musst du ja auch noch zuhören. Du bist unter das Kreuz gezwungen. Erkennst du dich vielleicht in einem von diesen Zeugen wieder? Da ist zum einen der hochmütige Zeuge. Auch die, welche mit ihm gekreuzigt wurden, schmähten ihn. Wir haben diese beiden Männer schon ein wenig kennengelernt, als wir die Auslegungspredigt dazu hörten aus Markus. Sie waren offensichtlich Komplizen von Barabbas, der auch ihr Anführer war. Er wurde wegen eines in der Stadt vorgefallenen Aufruhrs und Mordes ins Gefängnis geworfen, lesen wir in Lukas 23, 19. Zwischen Jesus und Barabbas durfte das Volk einen auswählen, den Pilatus anlässlich des Passafestes Amnestie gewährte. Und das Volk entschied sich für Barabbas gegen Jesus. Für die zwei Mitgekreuzigten, die wir auch oft als Schächer kennengelernt haben, war Jesus zu Anfang ein ganz normaler Mensch, der vielleicht einem Komplott zum Opfer gefallen ist. Aber er hätte ja auch so nicht mit den Priestern reden müssen. Jesus hat sich halt mit den falschen Leuten angelegt. Und er hält jetzt die Quittung dafür. So war vielleicht ihre Einstellung zu Jesus. Schließlich war Jesus ja nur ein Zimmermann aus Nazareth und kein ausgebildeter Schriftgelehrter. Aber die beiden Schächer, zumindest nicht beide, blieben bei ihrer Meinung. So lesen wir, einer der Gehängten, Übeltäter, lästerte ihn und sprach, bist du der Christus, so rette dich selbst und uns. Einer lästerte, der andere hat seine Lage richtig eingeschätzt. Er hat anerkannt, wieso sie da hingen. Und hat anerkannt, dass Jesus völlig unschuldig ist. Hier gilt auch nicht das Argument, dass niemand völlig unschuldig ist. Jesus ist es. Bei ihm wurde keine Sünde gefunden. Von niemandem. Selbst von Gott dem Vater nicht. Der Erste, der will einen Beweis, wie ihn auch die anderen Lästerer, die Schaulustigen forderten. Steig herab und ich glaube dir, aber denk daran, wir sitzen im gleichen Boot, also rette uns auch gefälligst. So könnte man es ins heutige Deutsch übersetzen. Das ist keine Bitte, das ist eine Aufforderung, die einzig und allein der eigenen Rettung dient. Wenn du nichts für mich tust, bist du selber schuld, dass ich dir nicht glaube. Das ist das Credo vieler Menschen heute. Keine Fürbitte, die einem anderen hilft. Erst wenn es mir gut geht, glaube ich dir, Jesus. Der hochmütige Zeuge lässt sich von Jesus und den Umständen überhaupt nicht beeindrucken. Die Finsternis von 12 Uhr mittags bis 3 Uhr nachmittags, die die Worte Jesu mit sich bringen, scheinen ihn nicht zum Umdenken zu bewegen. Offensichtlich war er sich auch nicht bewusst, was ihm nach dem Tod erwartet, weil er sich für Gott nie wirklich interessiert hat, nicht an ihn glaubte, seinen Worten nicht vertraute. Oder weil er sich als nicht so böse einschätzte. Gut, er hing am Kreuz, aber das war ja nicht seine Schuld, da haben ihn ja die anderen dran geschlagen. Er war nicht der Meinung, dass Gott ihm den Himmel verweigern könnte. Andere sind ja viel schlimmer gewesen als ich. Ich habe doch für das Gute gekämpft, so mag der Schächer gedacht haben. Aber so sind auch viele Menschen in ihren Gedanken. Andere sind viel schlimmer als ich. Warum sollte mir Gott den Himmel verweigern? Als ob die anderen, die viel schlimmer sind, automatisch in den Himmel kämen. Der überhebliche Zeuge will sich nicht vor Gott beugen, egal wie groß und lang das Schuldenregister ist. Das geht Gott nichts an. Das ist meine Sache. Tu erstmal was für mich, dann will ich dich auch nicht verspotten. Diese Einstellung gibt es heute immer noch. Vielleicht sogar mehr als vor 2000 Jahren. Warum soll ich Gott gehorchen? Der hat ja auch noch nichts für mich getan. Das habe ich so oft schon gehört. Und das hören wir immer wieder. Dabei wird geflissentlich übersehen, dass Gottes Sohn auch für diese Anmaßung leiden und sterben musste. Gott hat alles getan, damit wir eben nicht den ewigen Tod und damit die ewige Trennung erleiden müssen. Und er hat es getan, indem Jesus Christus, sein Sohn, für uns am Kreuz gelitten und gestorben ist. Denn niemand kann etwas zu seiner eigenen Rettung hinzufügen. Niemand. Der zweite Gekreuzigte hat das erkannt. Was mit ihm passierte, dass der Zeitpunkt, jetzt, was er tat, das hätte keiner für möglich gehalten. Er ist der überführte Zeuge, so will ich ihn einmal nennen. Der andere antwortete, tadelte ihn und sprach, fürchtest auch du Gott nicht, da du doch in dem gleichen Gericht bist und wir gerechterweise, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Dieser überführte Zeuge begriff, mit wem er hier am Kreuz hing, und damit meinte ich nicht den Komplizen. Hier hing nicht nur ein Mann, der zufällig Jesus hieß, also die lateinische Form von Joshua, uns auch als Josua bekannt, was bedeutet, Jahwe ist Retter. Der Name Jesus kam erst im ersten Jahrhundert häufig vor. Das war kein seltener Name. Ich kenne die Statistik nicht, aber vielleicht stand sie gleich hinter Simon. Und erst nach der Christianisierung wurde er von den Juden natürlich nicht mehr so gerne verwendet. Der Name des Herrn war und ist es auch heute noch. Jahwe ist Retter. Das ist Programm. Der zweite Schächer sah in Jesus nicht nur einen einfachen Zimmermann und Wanderprediger. Er sah in ihm einen König eines ewigen Reiches. Und er sprach zu Jesus, Herr, gedenke an mich, wenn du in deine Königsherrschaft kommst. Das sagt man nicht, wenn man weiß, dass das Reich untergehen wird. Er erkannte, Jesus ist ein Herrscher, dessen Königreich nicht von dieser Welt ist. Ihm wurde bewusst, dass es ein Gericht gibt, vor dem er sich allein verantworten müsse. Ihm wurde klar, die Kreuzigung ist nicht die schlimmste Strafe, sondern das Gericht Gottes und das folgende Urteil um der göttlichen Gerechtigkeit willen, die Tatsache der ewigen Verdammnis. Vor diesem Urteil der Verdammnis kann nur einer retten, Jesus, der mit ihm gekreuzigt war. Aber wie kam er zu dieser Erkenntnis? Warum dieser Sinneswandel? Da hingen ja zwei, ungefähr den gleichen Lebenslauf vielleicht, beides Zeloten. Der eine blieb unbeugsam und der zweite erkannte. Jesus war sicher kein Unbekannter für ihn. Und seine Wunder haben sich herumgesprochen. Die Menschen konnten erleben, wenn er geheilt hatte, auch wenn sie nicht unmittelbar dabei waren. Dann haben sie dennoch gesehen, dass Blinde sehend geworden sind, dass Lahme gehen konnten und so weiter. Tausende von Menschen hat Jesus gleichzeitig mit einem Brot, ein paar Broten und Fischen gespeist. Das bleibt nicht verborgen. Und zur Verbreitung braucht es kein Radio, Fernsehen oder Internet. Bei einer solchen großen Anzahl von Zeugen kann man auch sicher sein, dass es keine Fake News waren. Aber das eindrücklichste Zeugnis war für den Gekreuzigten wohl das Verhalten Jesu am Kreuz. Jesus war nicht nur barmherzig, als es ihm relativ gut ging. Dabei will ich dieses relativ mal in Anführungsstriche setzen. Jesus wurde immer verfolgt. Er war nicht nur barmherzig, als das Volk ihm zujubelte und erstaunte über seine Lehre, die vollmächtiger war als die der Schriftgelehrten. Jesus starb, wie er gelebt hatte, voller Barmherzigkeit. Jesus betete für seine Peiniger, Lukas 23, 34. Jesus aber sprach: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sie teilten aber sein Gewand und warfen das Los darüber. Jesus sorgte für seine Mutter, lesen wir in Johannes 19, 26 bis 27. Als nun Jesus seine Mutter sah und den Jünger dabei stehen, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter: Frau, siehe, dein Sohn. Und zu dem, darauf spricht er zu dem Jünger: Siehe, deine Mutter. Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Er sorgte dafür, dass sie auch weiterhin versorgt war, denn es gab keine Witwenrente oder Sozialleistungen, wie wir sie heute kennen. Jesus vergab Sünden, wenn die Buße, die Reue von Herzen kam und rettete somit vor der ewigen Verdammnis. Das durfte der Schächer am Kreuz erfahren. Lukas 23, 43 noch einmal. Und Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Heute, nicht morgen, nicht in 1000 Jahren, nicht nach einer intensiven Reinigung im Fegefeuer oder welche Irrlehren es auch immer bezüglich des Sterbens und der Auferstehung gibt. Viele Menschen fragen sich: Wo werde ich nach meinem Tod sein? 10 Uhr gestorben, wo bin ich um 10.15 Uhr? Die Antwort lautet: Im Paradies. Wenn du die von Gott angebotene Gnade angenommen hast, wenn du sie ergriffen hast, und diese angebotene Gnade wurde durch Jesus am Kreuz erwirkt. Du wirst im Totenreich sein, auch Hades oder Scheol genannt, wenn du diese Gnade ausschlägst. Wenn du zu Lebzeiten nicht Jesus als deinen Retter annimmst. Und wie es da aussieht, das können wir uns in der Begebenheit vom armen Lazarus und dem reichen Mann nachlesen. Können wir Lukas 16, Vers 19 und folgende lesen. Der Schächer wurde von einem hochmütigen Zeugen, auch er hat vorher gelästert, zu einem überführten Zeugen. Er erkannte und bekannte, dass er ein Sünder war und dass er erhielt, was er verdiente. Im letzten Augenblick seines Lebens nutzte er im Gegensatz zu seinen Komplizen die Möglichkeit zur Buße. Er tat das einzig Richtige und wandte sich an Jesus, damit er an ihn dachte, wenn Jesus in sein Reich komme. Vielleicht dachte er, meine Strafe wird dann ein wenig geringer, ein wenig milder ausfallen. Aber Jesus tat noch viel mehr. Er machte aus einem reumütigen Zeugen einen überführten Zeugen. Er überführte ihn zum Anerkennen seiner Sünden und zum Anerkennen seines Retters. Er überführte ihn aus der Finsternis zum Licht und er überführte ihn vom Tod zum ewigen Leben. Dieses Wunder geschah am Kreuz. Es geschah wieder zu Pfingsten und es geschieht heute noch immer wieder. Wenn Menschen von dem Vater gezogen zu Jesus kommen und wie der gekreuzigte Schächer erkennen, wie es wirklich um sie bestellt ist und wer Rettung schenkt. Ganz wichtig. Aber wie oft sind wir mit unserem Gewissen im Kampf? Das Gewissen klagt an und wir sagen, es ist nicht so schlimm. Die anderen machen es ja auch. Ich konnte doch gar nicht anders. Oder welche Ausreden wir auch sonst haben mögen. Dabei sind nicht nur unsere Taten auf dem Prüfstand Gottes, sondern unsere Gedanken, unsere ganze innere Haltung wird beurteilt. Und wer kann da bestehen? Niemand. Psalm 14, die Verse 2 bis 3. Der Herr schaut vom Himmel auf die Menschenkinder, um zu sehen, ob es einen Verständigen gibt, einen, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen, allesamt verdorben. Es gibt keinen, der Gutes tut, auch nicht einen einzigen. Im Römerbrief greift Paulus diese Verse noch einmal auf, um die Gnade zu verdeutlichen, die allen Gläubigen widerfahren ist. Gewirkt auf Golgatha. Der Verbrecher am Kreuz hat Jesus ganz nah erlebt und als seinen persönlichen Retter angenommen. Und wir können das auch, indem wir das Wort Gottes lesen, es studieren und Jesus, den Messias, in unser Leben lassen. Wenn du das beherzigst, wirst du nicht nur von Jesus wissen, du wirst ihn erleben und selbst zu einem überführten Zeugen werden, wie der Schächer am Kreuz. Dieser wurde sogar zum Verteidiger des Glaubens, zum Apologeten, weil er seine eigene Sündhaftigkeit und gleichzeitig Jesus' Sündlosigkeit, die auch vor Gott galt, bezeugte. Denn er bezog sich ja auf Gottes Gericht und nicht auf Menschengericht, als er sagte, dieser hat gar nichts getan. Die menschliche Unschuld haben vor ihm, wir haben es eben gehört, Pilatus und Herodes Agrippa schon festgestellt. Aber es gibt noch einen dritten Zeugen. Einen dritten Zeugen wider Willen und das ist Simon von Kyrene. Er wurde im wahrsten Sinne unter das Kreuz gezwungen. Er war der gezwungene Zeuge. Noch einmal Markus 15, 21. Und sie zwangen einen Vorübergehenden, der vom Feld kam, Simon von Kyrene, den Vater von Alexander und Rufus, ihm das Kreuz zu tragen. Simon von Kyrene hatte mit der Sache gar nichts zu tun. Er war weder ein triumphierender Feind Jesu, noch ein mitleidiger Anhänger. Er wollte einfach seines Weges gehen und Jesus kreuzt diesen Weg. Er wollte mit dieser Sache überhaupt nichts zu tun haben. Los, weg! Eigentlich mussten die Verurteilten ihr Kreuz, also den Querbalken, also nicht das ganze Kreuz, selber tragen. Aber Jesus war durch die Verhandlung in der Nacht und die Folterung so stark geschwächt, dass die Soldaten wohl befürchten mussten, dass er unterwegs starb. Jesus war ein Mensch mit allen körperlichen Schwächen. Die Soldaten hatten das Recht, Passanten zu verpflichten, ihnen eine Meile, also 1,5 Kilometer, die Last zu tragen. Das Kreuz allerdings brauchten römische Bürger nicht tragen, denn das galt als entehrend. Denn das sollte es ja auch sein. Der Delinquent, der Schuldige, sollte vor allen Menschen entehrt werden. Das war Sinn und Zweck der Kreuzigung. Und dass man sie durch die Stadt scheuchte, das sollte jeder sehen und Angst vor der Strafe haben. Simon wurde also ein gezwungener Zeuge. Er hat sich auch bestimmt gedacht, warum ich? Es sind doch so viele andere da. Da war kein Mitleid mit Jesus. Sie mussten ihn schließlich zwingen oder, wie es in Lukas heißt, ergreifen. Aber so ist Gottes Handeln. Wir überschauen im Augenblick nicht die Auswirkung, die unser unfreiwilliger Gehorsam hat. Und doch hinterlässt gerade dieser Simon von Kyrene deutliche Spuren in der Nachfolge Jesu Christi, die uns, wenn wir das so lesen, gar nicht deutlich werden. Wer war also dieser Simon, dass er zu einer solchen Berühmtheit wurde? Simon war an sich ein häufiger Name in Israel. Zwei der Apostel hießen Simon, einmal Simon Petrus und Simon der Zelot. Es war also üblich, dass man etwas Besonderes dazu sagte, zu dem Namen, dem Beruf, die Herkunft oder Vatersname oder sonst etwas in der Art, was den Simon auszeichnete. Kyrene war da schon etwas Außergewöhnliches, denn es handelt sich um eine Stadt im heutigen Libyen. Das ist, glaube ich, 1500, 1800 Kilometer Luftlinie von Jerusalem entfernt. Vielleicht sind es seine Vorfahren irgendwann nach Kyrene ausgewandert und jetzt ist er zurückgekehrt in das gelobte Land, da die Juden unter der römischen Herrschaft in Nordafrika nicht mehr die gleichen Rechte hatten wie die Griechen und drangsaliert wurden. So wie Simon hier aber noch näher benannt wird, offenbart, dass er den ersten Lesern des Markus-Evangeliums bekannt war. Es war eigentlich unüblich, dass der Vater durch die Namen seiner Söhne identifiziert wurde. Umgekehrt schon eher. Barabbas, Sohn des. Das deutet darauf hin, dass eigentlich diese Söhne den Lesern bekannt waren. Und zwar persönlich. Obwohl sie ja bei der Kreuzigung überhaupt nicht erwähnt werden. Weder bei Markus noch bei irgendeinem anderen Evangelisten. Es ist auch nicht üblich, dass die Evangelien viele Namen nennen. Wer kennt schon Petrus, seine Schwiegermutter? Oder wer kennt die Namen von den Schächer am Kreuz? Wer kennt den Gagarener, dem Jesus den Dämonen ausgetrieben hat? Die Namen sind nicht bekannt. Wenn wir heutige Romane lesen, da werden in denen so oft so viele Namen genannt, dass man zum Schluss schon gar nicht mehr weiß, wer für was zuständig ist. Wer waren also die Adressaten des Markus-Evangeliums? Es waren die Römer. Und im Brief an die Römer gehört Rufus zu den von Paul Gegrüßten. Bei dem Namen Rufus und Alexander ist zweierlei auffällig. Erst einmal, es sind heidnische Namen, keine hebräischen Namen. Und Rufus ist selbst in der heidnischen Welt ein seltener Name, anders als Alexander. Und daraus kann geschlossen werden, dass Simon von Kyrene eine heidnische Frau hatte. Das ist jetzt nicht verwerflich, also nicht, sondern einfach nur eine Feststellung. Ja, das nicht, dass wir jetzt auf falsche Gedanken kommen. Und die übrigen, die Ausleger sind sich ziemlich einig darüber, dass sich bei Rufus aus Markus und Rufus im Römerbrief um ein und dieselbe Person handelt. Wenn Rufus bei den Römern bekannt war, weil er vielleicht nach Rom ausgewandert ist, die Familie scheint reisefreudig gewesen zu sein, dann war er zumindest ein indirekter Zeuge der Kreuzigung, weil sein Vater sie erlebt hatte und davon erzählt hat. Aber gerade diese Erwähnung im Römerbrief erklärt noch viel mehr. Lesen wir einmal Römer 16, Vers 13. Römer Kapitel 16, Vers 13. Grüßt Rufus, den Auserwählten im Herrn, und seine Mutter, die auch mir eine Mutter ist. Es ist also nicht nur Rufus zum Glauben gekommen, sondern auch seine Mutter. Die Familie ist offensichtlich zum Glauben gekommen und sie gehören 56 nach Christi Geburt, 26 Jahre oder 23 Jahre nach der Kreuzigung, zu den Stützen der dortigen Gemeinde. So, dass Paulus sie extra benennt. Simon, er war ein gezwungener Zeuge der Kreuzigung, aber dieses Ereignis ließ ihn nicht los. Er konnte es nicht abschütteln. Denn er hat ja nicht nur die Kreuzigung das erlebt, sondern auch die damit einhergehenden Naturwunder. Die dreistündige Dunkelheit, das Zerreißen des Tempelvorhangs von oben nach unten vor dem Allerheiligsten. Vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, das war nicht so ein dünnes Stück Stoff hier wie dieses Deckchen hier auf dem Tisch. Das war ein breiter Vorhang. Da musste schon richtig was passieren. Vielleicht ist er auch unter dem Kreuz geblieben und hat Jesus sterben beobachtet, so wie die Räuber am Kreuz. Er hat dann auch erlebt, wie der römische Hauptmann erklärte, dass dort am Kreuz der Sohn Gottes gestorben ist. Können wir in Matthäus 27, 54 nachlesen. Wir wissen nicht, wie lange Simon gerungen hat, bis er begriff, dass Jesus sterben am Kreuz für ihn lebenswichtig war. Lebenswichtig für das ewige Leben. Simon hat das Kreuz des Herrn getragen. Aber dieses Kreuz, dieser Balken, der war sehr viel leichter als die eigene Schuld, die Jesus, der Messias, für ihn, für dich und mich nach Golgatha getragen hatte. Denn diese Schuld ist für alle, für jeden Einzelnen, untragbar. Jesus konnte sie tragen. Niemand kann sein eigenes ungläubiges Leben vor Gott rechtfertigen oder irgendwie in Ordnung bringen. Mit welcher guten Tat, die du sowieso tun willst, willst du eine Untat bezahlen? Wir sollen das Gute tun. Wenn wir das Gute nicht tun, welches Gute willst du tun? Es geht gar nicht. Du hast weniger auf dem Konto. Wenn ich etwas runternehme und nichts drauf tun kann, habe ich immer weniger auf dem Konto. Und ich kann keine guten Taten auffüllen. Ich soll sie sowieso tun. Das ist die Erkenntnis, die es braucht, um Jesus als den Erlöser anzunehmen. Die eigene persönliche Schuld. Solange du glaubst, du müsstest erst einmal Taten vorweisen, bevor Jesus dir entgegenkommt, verlässt du dich auf deine eigene Gerechtigkeit. Und du wirst letztendlich scheitern. Solange du glaubst, deine Schuld wäre nicht so groß, dass dafür irgendjemand und schon gar nicht der Sohn Gottes hätte sterben müssen, wirst du nie das ewige Leben bei Gott, dem Vater, haben. Simon durfte dem Herrn ein paar Minuten Linderung verschaffen auf dem Weg nach Golgatha. Er war für eine kleine Weile unter das Kreuz gezwungen worden. Und hat letztendlich das Kreuz freiwillig ergriffen, weil sein Retter daran hing, wie wir es in dem Lied gehört haben. Dieses Zeugnis brachte seine Familie zum Glauben und stärkte sogar Paulus auf seinen beschwerlichen Weg, die mir eine Mutter war. Haben wir das gelesen? Und was tun Mütter? Sie sorgen für Linderung bei ihren Kindern. Wer weiß, wen du alles Linderung verschaffst, weil du zum Kreuz kommst und dich dem auslieferst, der dich wirklich retten kann. Jesus, Johannes schreibt in Kapitel 14, in Vers 6, Jesus spricht zu ihm, zu Thomas, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Simon hat diesen Weg beschritten. Er hat die Wahrheit erkannt und somit das Leben bei dem Vater erhalten, das ewige Leben. Drei Arten von Zeugen haben wir betrachtet. Den hochmütigen Zeugen, den überführten Zeugen und den gezwungenen Zeugen. Welcher Zeuge bist du? Du hast Jesus kennengelernt. Du hast ihn heute, wenn vielleicht auch nur zum ersten Mal kennengelernt, aber das glaube ich nicht, denn wir waren alle schon mal hier. Wenn du zu den überführten oder gezwungenen Zeugen zählst, dank dem Herrn. Es ist nicht wichtig, wie du zu Gott gekommen bist, wie du zu Jesus gekommen bist, wie du ihn angenommen hast. Wichtig ist, dass du ihn angenommen hast. Muss Jesus allerdings erst einmal ein paar persönliche Wünsche für dich erfüllen, damit du an ihn glaubst, bevor du ihn anerkennst, bevor du ihn als deinen Retter annimmst, dann bist du stolz und auf dem völlig falschen Weg. Jesus hat aber Größeres, Besseres mit dir im Sinn. Denn diese Welt, die wird vergehen. Aber es gibt ein ewiges Reich, wo er dich sehen möchte, weil er dich liebt, wie er Simon von Kyrene und den Schächer am Kreuz liebte. Und sie immer noch liebt, denn sie sind im ewigen Leben. Nimm diese Liebe an, wie es diese beiden taten, und werde sein Kind, wenn du es noch nicht bist. Und sei ein Zeuge dieser Liebe. Jesus hat seinen Liebesbeweis bereits gegeben. Amen. Wir sind da zum Schluss unseres Gottesdienstes gekommen. Wir wollen noch einmal aufstehen und Gott danken. Großer, allmächtiger Gott, in Jesu Namen komme ich zu dir. Ich möchte dir von ganzem Herzen Dank sagen. Du hast die Gnade erwirkt, Herr Jesus, am Kreuz auf Golgatha. Du bist für unsere Sünden gestorben, für meine Sünden. Du hast gelitten, hast den Tod erlebt, hast die Gottverlassenheit erlebt. Für mich, Herr. Nicht, weil ich ein guter Mensch war, weil ich nicht so schlimme Sünden getan habe. Meine Sünden waren schrecklich, sind es noch immer. Aber du hast sie vergeben. Du hast sie bezahlt mit deinem Leben, mit deinem Blut. Ich danke dir dafür. Ich danke dir dafür, dass du mich zu einem überführten Zeugen gemacht hast, dass du mir Menschen in den Weg gestellt hast, die mir gezeigt haben, was ein Leben mit dir bedeutet und dass ich es annehmen durfte. Ich danke dir, dass wir eine Gemeinde haben, die ein Zeugnis zu deiner Ehre ablegen will. Steh uns bei, dass wir es in aller Klarheit tun, dass wir ein Zeugnis von deiner Liebe geben, von deiner Herrschaft, die einst kommen wird, von der Ewigkeit, die wir bei dir erleben dürfen, dass wir aber auch denen ein Zeugnis sind, die dich nicht annehmen, die auch ihr Knie nicht vor dir beugen wollen, obwohl sie es einst müssen, aber dann als Gerichtete, die für die Verdammnis bestimmt sind. Hilf, dass wir ein Zeugnis zu deiner Liebe sind, dass viele noch die Rettung annehmen, dass sie dich als ihren Retter annehmen, dass sie deine Liebe annehmen, dass sie deine Zeugen werden. Ich danke dir dafür. Herr, du sorgst für uns. Und ich möchte dir auch danken für die Speise, die wir gleich genießen dürfen und für die Gemeinschaft, die wir haben dürfen. Sei du mitten unter uns. Dir die Ehre für alles. Amen.